Ja, liebe Geschwister, wir wollen uns heute beschäftigen mit einem Text oder zwei Texten aus dem Kolosserbrief. Wir betrachten den ja in der Bibelstunde mit großem Gewinn, aber leider ist ja nur ein Teil der Gemeinde da auch beteiligt und mit angesprochen. Aber mich haben bestimmte Auszüge aus dem Kolosserbrief beschäftigt und ich will mit Gottes Hilfe versuchen, einmal auch heute etwas zu sagen über diese Aussagen des Kolosserbriefes, dass nämlich der Herr Jesus Christus eigentlich für uns die Fülle der Gnade, des Segens, die Fülle Gottes gebracht hat, dass wir in ihm zur Fülle gebracht sind. Und da wollen wir zunächst einmal lesen aus dem ersten Kapitel des Kolosserbriefes. Da heißt es ab Vers 12, von unserer Erlösung, von unserer Errettung, die ein Werk Gottes und ein Werk des Herrn Jesus ist. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Ja, dieser erste Abschnitt, den wir betrachten wollen, der zeigt uns die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus. Und ich denke, das ist etwas, was immer wieder wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir uns das vor Augen führen und wo wir aber auch beten sollten, so wie auch der Apostel Paulus gebetet und gerungen hat, dass wir diese Dinge mit dem Herzen tiefer verstehen. Wisst ihr, wenn wir diese göttliche Herrlichkeit sehen, wie sie uns der Apostel Paulus in inspirierten Worten beschreibt. Ich denke, da wird uns auch ein Stück bewusst, dass wir oft so abgestumpft und träge sind, von unserem Alltagsbewusstsein sehr auf irdische Dinge fixiert, beschäftigt mit allen möglichen, mit Ärger, mit Putzen, Kochen, mit Arbeit, mit Stress mit dem Chef und allen möglichen Dingen. Und dass wir dann, wenn wir unseren Blick auf solche Dinge wenden, dass wir dann ein Stück gar nicht ganz viel Mühe haben, das überhaupt zu erfassen. Und ich denke, das ist etwas, was auch damals den Gläubigen schon so ging, dass sie einfach da auch in Bereiche kamen, wo sie eigentlich beten sollten, dass der Herr ihnen diese Dinge wirklich aufschließt und groß werden lässt, dass wir ein Stück auch befreit werden von diesen Verstrickungen in alle möglichen diesseitigen Dinge, damit wir wirklich diesen Blick auf die Herrlichkeit des Herrn Jesus auch besser bekommen können. Ja, der Apostel Paulus zeigt uns, dass der Herr so gewaltig groß ist. Er ist über aller Schöpfung. Er ist derjenige, durch den alles geschaffen wurde, in dem alles geschaffen wurde, für den alles geschaffen wurde, was überhaupt in diesem ganzen Kosmos existiert. Und auch die mächtigen Engelfürsten, auch irdische Herrschaften, alles steht weit unter ihm. Er ist über dem allem. Und er trägt alles. Die ganze Welt hat ihren Bestand nur in ihm. Also wenn da so ein Mensch wie vielleicht ein Putin oder so eine Weltmacht wie die USA ist, der Herr Jesus müsste nur ein Wörtchen sagen und es würde alles in sich zusammenbrechen. Ja, die ganze Welt würde in sich zusammenbrechen bis in die letzten Strukturen der Atome, wenn der Herr es wollte. In einem Augenblick. So mächtig und gewaltig und herrlich ist der Sohn Gottes. Und deswegen ist es auch so wunderbar, dass wir wissen, er ist das Haupt des Leibes. Er ist unser Herr, er ist dein und mein Herr. Und das bedeutet auch, dass letztlich wir keine Umstände haben, die nicht von dem Herrn Jesus regiert und beherrscht werden und verändert werden können. Dass wir keine Nöte haben, die der Herr Jesus nicht tilgen könnte. Und das tut er nicht nur aufgrund seiner Größe und Herrlichkeit, sondern das tut er auch aufgrund seiner freiwilligen Selbsterniedrigung und seines Opfers. Da finden wir am Ende dieses Abschnittes eben auch diese wunderbare Tatsache, dass er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, dass er eine vollkommene Versöhnung bewirkt hat, die jede einzelne Schuld und alle unsere Schuld für jeden, der an ihn glaubt, völlig weggenommen hat und getilgt hat. Und es ist auch etwas Herrliches, dass er auch mit diesem Sieg am Kreuz Befreiung von der Macht der Sünde gebracht hat, dass er uns eine völlige Errettung und Erlösung gebracht hat, die vollkommen ist, weil sie in allem von ihm herkommt und in nichts von uns. Ja? Unsere Aneignung dieser Erlösung ist unvollkommen. Unser Glaube an diese Erlösung ist unvollkommen. Unser Wandel mit dem Herrn ist unvollkommen und deswegen haben wir manche Schwierigkeiten. Aber in dem Herrn ist Vollkommenheit und Fülle. Das ist das, was, denke ich, auch der Apostel Paulus durch diese Schilderung der Herrlichkeit des Herrn Jesus uns bewusst machen möchte, wo er uns daran erinnern will. Und dann finden wir einen weiteren Abschnitt in Ende von Kolosser 1 und Anfang von Kolosser 2. Da geht es eigentlich darum, dass der Apostel Paulus einen großen inneren Kampf hat, ein großes Anliegen hat, dass doch die Gläubigen diesen Herrn Jesus und seine Fülle und die Errettung und Erlösung, in die sie hineingekommen sind, dass sie die immer tiefer verstehen und ausleben sollen. Das ist mehr unsere Seite. Das eine ist die Seite des Herrn. Da ist alles vollkommen und herrlich und es ist alles auch schon vollbracht. Und dann unsere Seite, ja, da ist alles unvollkommen. Da ist alles auch ein Stück verdunkelt von Fleisch, von Finsterniseinflüssen, von Geist, von falschen Lehren auch, wie wir sehen werden. Und da führt der Apostel einen Kampf, einen geistlichen Kampf, einen Gebetskampf, dass doch die Gläubigen immer mehr fest werden in dem Herrn Jesus, dass sie ihn immer mehr erkennen sollen, dass sie auch seinen Willen besser erkennen und dass sie gestärkt werden, ein Leben zur Ehre dieses wunderbaren Herrn zu führen. Und das geschieht eigentlich eben, indem wir auch verstehen, dass der Herr Jesus für uns alleine genügt. Das ist eine Lehre, eine Einsicht, die die alten Gläubigen früherer Jahrhunderte in einem wunderschönen Stichwort zusammengefasst haben. Das klingt vielleicht ein bisschen altertümlich, aber ich liebe es. Es heißt die Allgenugsamkeit Christi. Die Allgenugsamkeit Christi bedeutet, der Herr Jesus alleine genügt. Wir brauchen nichts anderes außer ihm. Wenn wir ihn haben, dann haben wir in ihm die Fülle an Heil, die Fülle an Gnade, die Fülle an Sieg. Alles, was wir nur brauchen könnten, wir finden es in dem Herrn Jesus. Und nirgends sonst. Das ist die Allgenugsamkeit Christi. Und das ist etwas, das mögen wir vielleicht wissen in einer Ecke unseres Herzens und anerkennen vom Verstand her. Aber das Problem ist, dass wir alle mehr oder weniger Mangel daran leiden, das auszuleben und zu erleben. Und ich denke, das ist genau der Spannungspunkt, an den uns jetzt diese Verse führen, die wir jetzt lesen wollen. Kolosser 1,28 bis 2,10. Ihn verkündigen wir. Der Apostel Paulus war radikal einseitig in einer Weise. Er hat eigentlich in den verschiedensten Themen, die wir finden in seinen Briefen, hier sind ja vielfache Themen, die er behandelt hat unter der Leitung des Geistes Gottes. Aber letztlich ging es immer um den Herrn Jesus, immer um Christus. Ihn verkündigen wir, den Herrn Jesus, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen oder ausgereift, vollständig in Christus Jesus darzustellen. Also der Apostel Paulus hat ein großes Anliegen gehabt, dass nämlich diese herrliche Erlösung, die er selber so tief erfassen durfte und ausleben durfte, dass auch von den ganzen Gläubigen um ihn herum, dass sie immer mehr das wirklich auch erkennen, sich aneignen, darin wachsen, bis zu dem Vollmaß des Wachstums. Das ist eigentlich dieser Begriff vollkommen oder erwachsen, dass man praktisch bis zu dem vollen Maß des Wachstums auswächst. Ja, das ist so das, was unsere jungen Leute erleben, so in der Pubertät, ne? Man wächst und wächst und irgendwann ist Schluss. Dann wächst man äußerlich nicht mehr, dann hat man seine Größe erreicht, aber innerlich wächst man immer noch weiter. Und das ist der Unterschied zwischen einem Kleinkind, einem Jüngling und einem Vater. Und der Vater wächst immer noch weiter, aber er ist ein erwachsener Mann und seinerseits zeugungsfähig. Er kann eine Familie gründen und das ist ein gewisser Reifezustand. Und von solch einem Reifezustand des Gläubigen spricht der Apostel hier. Wir sollen in Christus ausgereift sein, gefestigt, dass wir verstehen, was der Herr für uns bedeutet und was wir für den Herrn bedeuten. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis oder tiefen, vollständigen Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freude eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Soweit mal. Also wir sehen, der Apostel Paulus hat nicht selbstverständlich angenommen, dass die Gläubigen in Christus wachsen und ihr Glaube fest wird und es alles immer besser wird mit ihnen, sondern er hat gesehen, das ist ein Kampf, das ist eine Not, das ist eine Schwierigkeit. Unser geistliches Wachstum läuft nicht im Selbstlauf, unser körperliches Wachstum normalerweise schon, ja, aber das geistliche Wachstum, das ist auch gefährdet. Das geistliche Wachstum kann auch blockiert werden, wenn wir uns in unserem Herzen, in unserem Glauben, in unserem Denken auf falsche Bahnen leiten lassen. Und das sind diese zwei Pole, die wir hier sehen. Auf der einen Seite betont der Apostel Paulus, in Christus seid ihr zur Fülle gebracht. Fülle, das heißt, nichts fehlt mehr. Alles ist da, im Übermaß, Reichtum, geistlicher Reichtum. Ja, wir erinnern uns an 2. Korintherbrief, wo es heißt, er wurde arm, um euretwillen, damit ihr in ihm reich würdet. Und in 1. Korinther 1 sagt der Apostel Paulus auch von den Gläubigen, dass sie in allem reich gemacht wurden. Vielleicht lesen wir das gerade nochmal im 1. Korintherbrief. Vers 4 und 5, 1. Korinther 1. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Ja, wir sind in allem reich gemacht. Aber wisst ihr, es geht den meisten Gläubigen, denke ich, so wie das immer mal wieder auch in einem Bild veranschaulicht wurde, wenn jemand zum Beispiel der Erbe geworden ist von einem Millionenvermögen und er weiß es nicht wirklich, dann kann es sein, er lebt in Armut und Schwierigkeiten und härmt sich und hat manche Verluste und Probleme, weil er einfach von dem Reichtum, der sein Eigentum ist, gar keinen Gebrauch macht. Weil er sich gar nicht recht dessen bewusst ist, dass er eigentlich aus einer überreichen Quelle schöpfen könnte, wo vielleicht Millionen Euro sind. Und in Wirklichkeit sagt er, ich muss jeden Euro zweimal umdrehen. Ja? Und so geht es auch manchmal Gläubigen, die diesen Reichtum, den sie in Christus eigentlich haben, nicht richtig verstehen und in ihrem Leben auch nicht richtig anwenden können. Und wir wollen jetzt einmal versuchen, zunächst mal uns vor Augen zu führen, worin besteht eigentlich diese Fülle des Christus? Ich möchte nochmal zwei Bibelstellen daraus lesen aus dem Johannesbrief, aus dem Johannesevangelium, um das nochmal zu veranschaulichen. Der Apostel Johannes sagt in Vers 16 etwas Wunderbares. Beziehungsweise das ist Johannes 1, das ist, wissen wir nicht genau, ist es jetzt der Johannes der Täufer, aber wahrscheinlich ist der Apostel Johannes 1, Vers 16. Und aus seiner Fülle, aus der Fülle des Christus, haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Also der Gläubige darf aus der Fülle des Christus schöpfen. Er darf, wenn er mit dem Herrn lebt, wirklich eine Gnade um die andere empfangen, nehmen, auch wirklich schmecken und ausleben. Nicht nur, dass sie unser theoretisches Wissen ist, sondern dass wir auch darin leben. Das ist, denke ich, das ganz Entscheidende. Und das andere ist diese Verheißung des Herrn in Johannes 10, die auch herausfordernd für uns ist, aber sehr, sehr tröstlich. Johannes 10, Vers 10, da heißt es, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Mir gefällt auch die Übersetzung Luthers sehr gut, obwohl die nicht ganz so genau ist. Luther hat übersetzt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Aber Überfluss ist eigentlich noch mehr als volle Genüge. Überfluss ist, dass wir alles haben, was wir brauchen und noch überströmen darüber hinaus, dass es zu anderen überfließen kann. Das ist auch ein ganz wichtiger Gedanke. Ja? Aber jedenfalls sagt der Herr hier, ich gebe ihnen das Leben und ich gebe es im Überfluss. Nicht mangelhaft, nicht wenig, sondern so viel, dass wir gar nicht alles davon fassen und behalten können, sondern es fließt über. Ja, das ist also diese Fülle in Christus. Ich möchte aber ein paar Dinge daraus vielleicht deutlich machen. Wir haben eine vollkommene, völlige Erlösung. Das ist zunächst mal etwas ganz, ganz Kostbares. Das ist vielleicht für uns nicht so ganz vorstellbar, aber auch unter uns sind Geschwister, die unter pietistischen Heiligungslehren gelebt haben, wo man eigentlich immer wieder Zweifel hatte, sind auch wirklich alle meine Sünden vergeben? Es hat zum Beispiel Leute gegeben, die haben gelehrt, wenn du nicht alle deine Sünden einzeln bekennst, dann sind sie nicht vergeben. Und wenn du eine vergessen hast zu bekennen, dann kommst du wegen der in die Hölle. Na, das haben wir auch mal gehört und geglaubt eine Zeit lang, ja, obwohl wir dann gemerkt haben, das kann von der Schrift gar nicht sein. Es ist so wichtig, weil der Teufel will die Gläubigen im Zweifel, in der Unsicherheit lassen. Er verklagt diejenigen, die nicht wirklich Gewissheit haben, dass ihre Sünden alle vergeben sind durch das vollkommene Opfer des Herrn Jesus. Und dann sagt er, aber diese eine fiese Sünde, die vergibt dir Gott nicht. Wegen der musst du dann doch noch in die Hölle. Und dann gibt es Not, Finsternis, Bedrückung aufgrund dessen, dass wir nicht gewiss sind und wissen, der Herr Jesus hat alle unsere Vergangenheit völlig geordnet und gelöst, erlöst durch sein vollkommenes Opfer. Das liegt nicht an uns, sondern es liegt an ihm. Das liegt daran, dass wir einen Herrn haben, ein Opfer, einen hohen Priester, der so perfekt ist, weil er der Sohn Gottes ist, dass er wirklich alles menschliche Versagen völlig auslöschen kann. Da bleibt nichts übrig. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen und wissen, dieses völlige Heil, diese völlige Erlösung und Errettung, die in dem Herrn Jesus uns auch völlig sicher ist. Das ist etwas, das lässt das Herz fest werden und lässt uns ruhen. Jemand, der die ganze Zeit getrieben ist, der kann nicht in Ruhe Speise verdauen. Ja? Wenn das Vieh wiederkäut, dann muss es sich hinlegen dafür. Ja, da braucht es Ruhe. Und das ist auch interessant. Wenn jemand nicht seines Heils sich nicht sicher ist, dann kann er sich an der Fülle in Christus, an diesen herrlichen Dingen gar nicht freuen. Er ist die ganze Zeit auf der Flucht, die ganze Zeit in Bewegung, getrieben. Aber wenn wir in die tieferen Dinge des Herrn Jesus eindringen wollen, dann müssen wir zur Ruhe gekommen sein. In ihm, in seiner Erlösung. Das ist also eine ganz wichtige Sache, diese volle Erlösung. Und dann auch ein volles gegenwärtiges Heil. Der Herr rettet ja nicht nur von unserer Vergangenheit, sondern er rettet uns auch in der Gegenwart. Und diese völlige Erlösung in der Gegenwart, die beinhaltet im Grund zum Beispiel eben Sieg über die Macht der Sünde, Sieg über die Macht des Satans. Wir haben ja gelesen, wir sind herausgenommen worden durch die Gnade Gottes aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Das ist etwas Herrliches. Da sind wir absolut geborgen. Der Herr ist mein Schirm und Schild. Wenn wir in ihm bleiben, dann kann der Teufel nichts an uns heranbringen. Keinen feurigen Pfeil, keine Lüge, nichts Böses. Wenn wir natürlich aus diesem Schild, aus dieser Deckung herausgehen und eigenmächtig in Sünde leben, dann kann der Feind trotzdem uns anschießen, obwohl wir eigentlich diesen perfekten Schild haben, diese vollkommene Deckung und Schutz in dem Herrn Jesus. Aber sobald wir unsere Stellung wirklich einnehmen und mit dem Herrn leben, haben wir einen vollkommenen Schutz vor dem Feind. Wir haben Befreiung von der Macht der Sünde. Das heißt, wir müssen nicht mehr sündigen. Wir müssen nicht in irgendwelchen Gebundenheiten leben, in irgendwelchen Dingen, die uns ständig beflecken und runterziehen. Es gibt Befreiung in dem Herrn Jesus. Wenn der Sohn frei macht, den macht er wirklich frei. Das ist die Verheißung. Das kostet einen Preis. Das ist ganz klar. Wir haben die Befreiung in dem Maß, wie wir auch wirklich mit dem Herrn leben. Und da gibt es bestimmte Dinge, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir die Befreiung erleben wollen. Aber in Christus hat sie jedes Kind Gottes zugesichert. Ja? Eine gegenwärtige Befreiung und Errettung bedeutet auch eben die Gegenwart. Wir haben uns heute Morgen daran erinnert, dieses herrlichen hohen Priesters, der beständig für uns sich verwendet, dass wir wissen dürfen, wenn wir gesündigt haben und wir sündigen immer wieder straucheln, dann dürfen wir zum Herrn gehen, dürfen das bekennen und wir wissen, das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Das ist so etwas Wunderbares. Wir müssen nicht Tage, Stunden, Wochen lang mit einem geschlagenen Gewissen fern von der Gegenwart Gottes leben. Das müssen wir nicht. Wir können in einem Moment die unterbrochene Gemeinschaft wiederherstellen, indem wir im Glauben dieses Blut Jesu Christi für uns auch annehmen, das für uns geflossen ist und das uns reinigt. Es ist etwas Wunderbares, wenn wir so beständig mit dem Herrn leben dürfen. Wir haben Bewahrung auch gegenüber Menschen. Der Herr Jesus ist der Herr über jeden Chef, über jede Obrigkeit. Und wir dürfen wissen, wir dürfen uns ihm völlig anvertrauen. Niemand kann uns etwas tun, was der Herr nicht zulässt. Nun lässt er manches zu. Ja, das ist nicht eine Wunscherfüllungsmaschine. Wir können manchmal in Schwierigkeiten kommen, aber das sind dann Schwierigkeiten, von denen wir wissen, die hat unser Herr zugelassen. Er hat sie berechnet und es ist so, dass wir dann auch durchkommen durch die Gnade des Herrn. Und wir haben eben auch eine Fülle an Zukunft. Eine vollkommen geordnete, herrliche Zukunft, die der Herr uns garantiert, dass wir einmal entrückt werden, dass wir einmal einen Auferstehungsleib empfangen werden, dass dieser notvolle Kampf mit dem Fleisch sein Ende hat, dass wir in die himmlische Herrlichkeit kommen werden, dass wir dort einen Platz im Haus des Vaters haben. Alle diese Dinge sind uns zugesichert in dem Herrn. Wir haben also auch eine Zukunft, die nicht vollkommener und besser und schöner und sicherer sein könnte. Nur glauben wir das auch? Sind wir dessen uns bewusst? Wisst ihr, das ist das große Problem, dass wir oftmals nur ganz unvollkommene Vorstellungen von dieser vollkommenen Errettung haben, von diesem vollkommenen Herrn. Dass uns diese strahlende Sonne immer wieder verdunkelt wird durch allerlei Wolken der Krisen, des Unglaubens, des Seelenlebens, das sich verdunkelnd über dieses Licht legt. Und das ist, denke ich, ein alltäglicher Kampf, in dem jeder Gläubige drinsteht, dass wir oft Mühe haben, diese Fülle so richtig zu verstehen, darin zu ruhen, sie wirklich auch in unserem Herzen ja ein Stück zu erfahren. Ja? Ich möchte noch eines nennen, wir haben in Christus auch die Fülle der Segnungen. Das ist auch etwas ganz Kostbares, wir lesen das ja in Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Auch da wieder, es gibt menschliche Lehren, die uns diesen Segen verdunkeln. Ich komme ja aus der Pfingstbewegung und dort hat man gelehrt, dass es ein stufenförmiges Heil gibt, dass wir eben nicht jeden Segen schon haben. Da wurde zum Beispiel dann von einer Verführerin gesagt, nachdem ich 40 Jahre im Glauben war, habe ich einen Engel gesehen und der hat mich versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das war also eine ganz tiefe Segnung, die man offensichtlich erst bekommen hat, wenn man also jahrzehntelang schon irgendwo sich geübt hatte im Glauben. Die Bibel sagt aber, die Versiegelung geschieht unsichtbar schon bei der Wiedergeburt. Ja? Also da wird dann eine Stufenlehre gemacht. Da war dann auch ein sogenannter zweiter Segen nötig, die Geistestaufe. Es gibt auch mystische Lehren. Da kommen wir beim Kolosserbrief, ist das auch so ein Thema. Da wird dann gesagt, ja, du hast zwar Christus, aber du hast noch gar nicht alles, sondern erstmal musst du dich bemühen und asketisch sein oder erstmal musst du eine neue Offenbarungserkenntnis oder eine Handauflegung bekommen und erst dann kannst du wieder eine Stufe weiterkrapseln. Ja? Das sind böse Lehren, weil sie nämlich genau die Wahrheit verdunkeln, die wir vorher genannt haben, die Allgenugsamkeit Christi. Dass selbst das kleinste Kind Gottes, das vielleicht nur zwei Tage gläubig ist, die ganze Fülle in Christus bereits besitzt. So sicher wie ein Gläubiger, der 70 Jahre dem Herrn nachgefolgt ist. Das ist die Wahrheit. Ja? Von der Fülle kann niemand mehr haben als Fülle. Ja? Wir können aber sehr wohl mehr davon erfahren und genießen und verstehen. Da gibt es große Unterschiede. Aber die Fülle ist für jeden gleich, denn sie ist die Fülle des Christus. Nicht unsere Fülle, sondern die Fülle des Christus. Und deswegen diese schöne Wahrheit ist auch ein Ansporn für uns. Und das ist mir auch wichtig, dass wir das verstehen. Ein Ansporn zu wachsen in Christus hinein und zu Christus hin. Ein Ansporn auch, sich mal Gedanken zu machen, ja, was hindert denn uns, diese Fülle zu erkennen und zu erfahren? Und da, denke ich, finden wir auch verschiedene Dinge in 1. Korinther 3 und im Hebräer 6, sagt der Apostel Paulus im Grund, dass die Fleischlichkeit der Gläubigen, dass sie noch leben wie die übrigen Menschen, dass das ein Hindernis ist für geistliche Erkenntnis. Ich lese mal 1. Korinther 3, Vers 1 und 2 und 3. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Ja, also eine ganz große Not ist, wenn wir fleischlich sind. Das heißt, wenn wir so leben, wie die unbekehrten Weltmenschen auch. Ja, zum Beispiel, wenn es schlechtes Wetter ist, dann murren wir und ärgern uns und schimpfen über das schlechte Wetter. Kann das ein Kind Gottes tun? Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich. Wer macht denn das Wetter? Ist es Gott? Murren wir, wenn er uns seine Pläne, unsere Pläne durchkreuzt auf einen schönen Ausflug, um für die Bauern regnen zu lassen? Ist das nicht töricht? Ja? Ja, wie ist es denn, wenn wir zum Beispiel Schwierigkeiten bei unserem Chef haben in der Arbeit, zurechtgewiesen werden? Murren wir dann? Lehnen wir uns auf? Oder sehen wir, das ist von Gott. Das ist ja geordnet von Gott. Das ist etwas, damit hat Gott mir was zu sagen. Damit darf ich was dran lernen in meiner Nachfolge. Merkt ihr? Man kann also, wenn man menschlich handelt, dann verleugnet man ein Stück weit Gott. Wenn man fleischlich handelt, dann sagt man, ich habe Ärger mit meinem Chef, jetzt mobilisiere ich mal meine Kollegen und heiz denen mal so richtig ein, dass sie mir beistehen. Ja? Da sagt die Bibel, verflucht ist der Mensch, der auf Fleisch vertraut. Tun wir das nicht auch oft, dass wir auf menschliche Mittel vertrauen statt auf den Herrn? Dass wir versuchen, uns menschlich zu wehren, menschlich irgendwas durchzuboxen, anstatt auf den Herrn zu vertrauen und die Sache dem Herrn abzugeben? Wisst ihr, das sind zum Beispiel so Probleme, wenn wir fleischlich handeln, wenn wir uns nach irdischen, äußerlichen Dingen ausstrecken, wenn wir denken wie die normalen Menschen, dann ist uns das göttliche Denken ein Stück versperrt. Wir alle erinnern uns an diesen Tadel des Herrn Jesus in diesem entscheidenden Moment, wo der Apostel Petrus in Matthäus 16 von dem Kreuzestod erfährt und sagt, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Ja? Was sagt da der Herr Jesus? Er sagt erstens, weiche hinter mich, Satan, weil er nämlich genau gemerkt hat, dass hinter diesem menschlichen, humanistischen Rat der Teufel stand. Aber was sagt er dann dem Petrus? Denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Wisst ihr, und das sind die Dinge, wenn wir menschlich denken und menschlich handeln, fleischlich, dann sind uns die göttlichen Dinge wie verschleiert. Dann verstehen wir sie nicht richtig. dann werden sie nicht Wirklichkeit für uns. Und in dem Maß, wie wir lernen, aus diesem Fleischlichen herauszukommen, in dem Maß kann uns Christus und seine Fülle größer werden. Und das ist ein Anreiz, eine Hoffnung, dass der Herr doch uns da ein Verlangen gibt, von unserer Fleischlichkeit mehr und mehr wegzukommen, damit wir diese Herrlichkeit des Herrn tiefer erfahren. Wisst ihr, es ist ganz einfach. Wenn wir die Fülle haben wollen, dann muss unser Gefäß leer sein. Wenn also ein Christ von seinem Ego erfüllt ist, von seinem Seelenleben, von seiner Selbstverwirklichung, dann braucht er sich nicht wundern, dass er nicht viel von der Fülle Christi, von der Segensfülle des Christus empfängt. Das ist ganz klar. Ja? Wenn ich will, dass mein Glas voll ist, dann muss ich erstmal all das rausleeren, was da vorher drin ist. Ja? Wenn ich zum Beispiel wirklich einen wunderbaren, guten Fruchtsaft trinken will und ich habe vorher abgestandenes 5 Tage altes Wasser in meinem Glas, dann werde ich normalerweise das Glas ausschütten, damit ich wirklich auch von diesem herrlichen Fruchtsaft die ganze Fülle eingeschenkt bekomme, oder? Ich glaube, das machen wir alle so. Aber wie sieht es mit unserem geistlichen Leben aus? Tun wir da auch das abgestandene, stinkende Fleischeswesen ausleeren, bemühen, das rauszuräumen aus unserem Leben, damit wir die Fülle des Christus besser empfangen können? Das ist so eine Frage. Ich denke, der Herr möchte das. Das ist ein Anliegen des Apostels Paulus, dass wir eben von diesem ich-bezogenen, egozentrischen Wesen wegkommen. Ich und meine Bedürfnisse, meine Selbstverwirklichung, meine Gefühle, meine Wünsche, meine Ziele, oder? Kennen wir das? Wisst ihr, ein Christ, der wirklich geistlich lebt, der dreht sich nicht mehr um sich selbst, sondern um den Herrn. Der sagt, die Wünsche des Herrn Jesus, der Wille des Herrn Jesus, die Kraft des Herrn Jesus, die Ziele des Herrn Jesus, das ist es, die Verherrlichung des Herrn, das ist mein Verlangen. Wir können uns mal prüfen, wie sieht es bei uns aus? Worum drehen wir uns? Was erfüllt uns? Und genau liegt aus meiner Sicht das Traurige, dass wir als Gläubige alle, denke ich, in einem mehr oder weniger großen Maß eben Mangel an dieser Fülle haben. Mangel an dieser überströmenden Kraft, Freude, Frieden. Es liegt nicht am Herrn. Es liegt nicht am Herrn, ganz gewiss nicht. Er hat jedem von uns dieselbe Fülle verheißen und zugesagt. Die Frage ist, sind wir bereit, das, was uns wichtig ist, aus unserem Fleischeswesen loszulassen und abzulegen, damit wir mehr von Christus erfahren, erleben und erkennen? Ich denke, das ist ein Ansporn, den uns auch diese betrachteten Abschnitte vermitteln wollen. Und da müssen wir eben auch feststellen, dass der Feind nicht ruht, um uns von dieser Fülle in Christus wegzubringen. Mir ist da ein Bibelwort ziemlich wichtig, auch aus dem 2. Korintherbrief. Und das möchte ich doch auch in dem Zusammenhang nochmal lesen. 2. Korinther 11, Vers 2 und 3 und 4 vielleicht auch noch. Da geht es um Verführung. Da geht es darum, dass nicht nur unser Fleisch uns hindert, die Fülle des Christus zu empfangen, sondern dass auch der Feind durch allerlei falsche Lehren und Listen versucht, gläubige Kinder Gottes von diesem Genuss der Fülle des Christus abzulenken und wegzubringen. Da lesen wir 2. Korinther 11, Abvers 2, denn ich eifre um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Also hier zeigt der Apostel Paulus, dass gläubige Kinder Gottes in der Gefahr sein können, durch die List der Schlange abzukommen von der Ausrichtung auf den Herrn. Hier sind 2 Begriffe genannt. Eine keusche Jungfrau, das heißt eine unbefleckte, heilige und reine Jungfrau. Das heißt einfach, dass wir, solange wir hier auf der Erde sind, wie verlobte Braut sind in unserer Stellung gegenüber Christus. Und eine Braut, die verlobt ist, von der erwartet man, dass sie nicht mit anderen Männern flirtet, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und das ist genau die Gefahr, wenn wir durch diese Welt gehen, dass uns die Welt und die Dinge dieser Welt lieb werden und dass wir einen Flirt mit der Welt anfangen. So könnte man Jakobus 4, Vers 4 auch übersetzen. Ihr Ehebrecherinnen und Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft oder Liebe oder Sympathie mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Ja, ich denke einfach, da ist ganz wichtig, der Herr will, dass wir unbefleckt durch diese Welt gehen, ausgerichtet auf den Bräutigam. Ich denke, eine Braut, die wirklich ihren Bräutigam liebt, die hat im Herzen ihren Bräutigam. Und wenn sie verlobt ist, dann denkt sie nicht an andere Männer, sondern an ihn allein. Und genau das möchte der Herr Jesus von uns haben in Bezug auf sich, wenn wir durch diese Welt gehen. Ja? Die Hochzeit des Lammes, die Vereinigung mit dem Herrn, wird erst in der Zukunft sein, wenn wir in der Himmelsherrlichkeit sind. Hier auf der Erde sollen wir treu sein. Und da ist noch dieser Begriff wichtig. Der Feind versucht, unsere Gesinnung, unser Denken zu verderben, Vers 3, und uns abzulenken von der Einfalt gegenüber Christus. Und das ist etwas, das der Begriff Einfalt, der ist heute, glaube ich, eher schon ein bisschen mit Spott belegt. Ne? Das ist jemand ein bisschen Dummes, der einfältig ist. Aber eigentlich drückt es in der Bibel etwas sehr Kostbares aus. Nämlich, dass uns nur der Herr Jesus wichtig ist und nichts sonst. Ja? Einfalt heißt, unsere Tasche hat nur eine Falte und nicht viele verschiedene, wo wir noch Sachen verstecken. Und unser Herz auch. Ja? Einfalt bedeutet, ich finde es so schön, wie Luther das übersetzt im Psalm 73, bisschen frei, aber sehr treffend. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist Einfalt, ihr Lieben. Ja? Mein Herr Jesus, wenn ich ihn habe, dann brauche ich nichts anderes. Dann habe ich alles, was ich brauche in ihm. Und diese Haltung hat, der kann überwinden. Der kann durch die größten Schwierigkeiten und Leiden durchkommen. Der kann den Herrn verherrlichen und einen geradlinigen Weg gehen in einer schwierigen Zeit. Aber ich denke, wir alle sind ein Stück in der Gefahr, dass wir eben noch andere Ziele in unserem Leben haben, außer unserem Herrn und seiner Verherrlichung. Dass wir gerne noch ein bisschen Selbstverwirklichung, ein bisschen Weltdinge mit dabei hätten. Und da kommt der Feind, der ein großer Humanist ist, und sagt, jawohl, denk nur ein bisschen an dich. Du kannst nicht immer nur an Christus denken, das ist Fanatismus. Gönn dir ruhig selber auch mal dieses und jenes und leb doch nicht so einseitig. Genieß das Leben. Wisst ihr, und da müssen wir aufpassen. Ja, die Schlange mit ihrer List versucht, dass wir von dieser einfachen Ausrichtung auf den Herrn Jesus, dass er uns alles ist, abzubringen. Und wisst ihr, da habe ich auch manchmal Sorge, wenn ich anschaue, wie die moderne Entwicklung heute geht mit den Medien, mit dem Internet, mit dem Computer und mit den Smartphones. Da kann man denken, wie man will drüber, ja. Aber mir ist eines bewusst geworden. Das Internet schafft so viele Gründe, warum man ständig mit diesem Zeug beschäftigt ist. Und es gibt manche junge Leute, die ihr Smartphone nicht aus den Fingern lassen können, selbst wenn sie irgendwo eingeladen sind, vielleicht gerade noch in der Versammlung. Und dann gibt's hier irgendeine WhatsApp-Nachricht und dort irgendetwas und da irgendwas. Und die Leute merken gar nicht, wie der Feind sie an der Nase rumführt und in einem ständigen Ablenkungsprogramm gefangen hält. Ja? Wisst ihr, da gibt es so viele Sachen, die sind im Grund äußerst nichtig. Ich habe mir das ja mal ein bisschen erklären lassen. Du kannst also mit so einem komischen Phone da in den Himmel gucken, wenn da ein Flieger ist und dann sagt es dir praktisch Flug Lufthansa Nummer so und so nach Rio de Janeiro. Ja, ist ja alles ganz nett und gut, aber brauchen wir das? Versteht ihr? Ja, ihr lacht, aber ihr Lieben, wenn ihr mal nüchtern Bilanz ziehen wollt, wie viel Zeit verbringt ihr im Gebet und Bibellesen und wie viel Zeit stiehlt euch diese moderne Elektronik? Ich rede jetzt gar nicht von Dingen, die wirklich nötig sind, sondern von Dingen, die der Feind uns schickt, um uns abzulenken. Und das sind alles irdische Dinge. Ja, und wenn man mal ganz genau geistlich vor Gott abwägen würde, würde man sagen, das brauche ich eigentlich alles nicht. Ja? Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt vor dem Richterstuhl des Christus bin und schaue mir diese Stunde an, die ich jetzt gerade im Internet mit diesem oder jenem verbracht habe, dann muss ich sagen, das ist Stoff fürs Feuer. 1. Korinther 3. Ist es nicht so? Müssen wir nicht ganz nüchtern sagen, da lenkt uns jemand die ganze Zeit ab mit lauter Impulsen. Hier, da, dort, du kannst nur noch reagieren. Du kannst mit diesem Ding wirklich Stunden verbringen. Ist alles interessant. Aber es ist alles irdisch, es ist alles zeitlich, es ist alles etwas, was letztlich von der Herrlichkeit des Herrn Jesus ablenkt. Bis hin zur Tagespolitik, das muss ich mir sagen. Ja, da bin ich in Gefahr. Zu viele Dinge wissen zu wollen über so etwas. Ja, ist vielleicht nicht sündig, ja, aber es lenkt ab. Ja, die Zeit habe ich nicht, um über meinen Herrn nachzudenken und mit ihm im Gebet Gemeinschaft zu pflegen. Und wenn wir uns mal ganz nüchtern anschauen, dann ist unser modernes Leben so, dass wir Getriebene sind und auch Gesteuerte zum Teil. Von allen möglichen Sachzwängen. Und oft ist der Bereich, wo wir für Christus reserviert haben, auf eine Viertelstunde am Tag begrenzt. Ich gehe mal von einer ziemlich optimistischen Schätzung aus. Ja? Bei manchen ist es vielleicht weniger. Nein, aber wisst ihr, das ist im Grund tief traurig. Weil der Feind schafft es durch alle möglichen Dinge. Auch falsche Lehren werden genannt. Abzulenken von der Fülle in Christus. Und er schafft es, uns in eine falsche Schiene zu bringen, wo wir als Gläubige nur verlieren können. Ja, sehr interessant, da heißt es, habt Acht, dass euch niemand beraubt. Wenn ich Christus und seine Fülle schon habe, dann ist alles, was mich davon ablenkt, im Grund Raub. Weil ich habe ja eigentlich alles, was ich brauche. Ja? Und wenn mir jetzt jemand was anderes noch aufdrängt, dann nimmt es im Grunde etwas von Christus weg. Und das wünschte ich mir von uns allen, dass wir ein bisschen in diese törichte Einseitigkeit kommen. Ja? Diese Einseitigkeit, dass wir sagen, ich will das Irdische, die Verstrickung in irdische Dinge so weit wie möglich beschränken. Wir können ja nicht aus der Welt aussteigen. Sagt niemand, dass wir nicht unserem Beruf nachgehen sollen, unsere Pflichten erfüllen sollen. Das ist Gottes Wille. Ja? Die Alternative zur Weltverstrickung ist nicht Mystik und Flucht hinter Klostermauern. Ja, das muss man auch mal klar sagen. Da redet die Bibel nirgends davon. Sondern es geht einfach darum, dass ich auch den Alltag versuche, zur Ehre Gottes mit dem Herrn zu leben. Und nicht abzutauchen und zu sagen, so, ade Herr, jetzt muss ich leider meinem Alltag nachgehen, wir sehen uns vielleicht morgen früh wieder. Ja, das ist nämlich oft die Realität, dass wir nicht mit dem Herrn jede Stunde auch die Arbeit durchgehen, sondern dass wir ein Stück da in der Gefahr sind, abzutauchen und umzuschalten auf den menschlichen Modus. Ja? Ihr lebt wie die Menschen, ihr denkt wie die Menschen. Und dann versucht man wieder umzuschalten. Aber da ist dann eben Christus oftmals ziemlich weit weg und diese Einsicht in diese Dinge ein Stück wie verdunkelt. Und deswegen ist es, denke ich, ein Ansporn zu einem nüchternen Leben in Heiligung. Und zwar nicht aus Gesetzesvorschriften, ihr Lieben. Darum geht es gar nicht. Ja? Sondern es geht darum, wenn wir das Verlangen haben nach der Fülle des Christus, dann fallen alle möglichen Dinge für uns weg, fallen von uns ab, ganz von selber. Ja? Das ist ganz klar. Wenn ich was Besseres habe, dann kann ich plötzlich Dinge, die ich vorher toll fand, sehr gut lassen. Ja? Und so sollten wir das eigentlich sehen. Und das ist, denke ich, wichtig, dass wir aus diesem Grund auch wirklich bereit sind, ja, die Vergnügungen und Einflüsse der Welt, dass wir da freiwillig uns enthalten und uns Zeit frei zu nehmen, wirklich für den Herrn zu leben und dass wir auch lernen, unseren Alltag in der Abhängigkeit vom Herrn zu leben, damit wir diese Fülle immer tiefer auch im Alltag erfahren. Weil die ist nicht nur für uns da, ihr Lieben. Diese Fülle ist uns gegeben, dass wir sie ausleben und ausstrahlen auch zu anderen hin. Das ist auch so ein Ding. Also ich erlebe die Fülle des Christus nicht, wenn ich mich nur in einer eigensüchtigen religiösen Weise die ganze Zeit mit dem Herrn beschäftige, sondern nur, wenn ich auch bereit bin, dem Herrn zu dienen und auch ein Zeugnis für den Herrn zu sein und den Segen, den ich empfangen habe, auch an andere weiterzugeben. Ja? Auch das gehört dazu. Also das, was überfließt, das staut sich an und wird vielleicht sogar schal und faul, wenn es nicht wieder abfließen kann. Ja? Nämlich zu anderen hin. Also auch das gehört zu dem biblischen Leben der Nachfolge dazu, dass wir wirklich uns dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, ungeteilt, und dass wir dann auch anderen dienen, dass wir weitergeben. Wenn wir nur für uns behalten wollen, ja, dann wird es schal und irgendwo untauglich, was wir empfangen haben. Es verdirbt eigentlich dadurch, dass wir es für uns behalten. Aber wenn wir es weitergeben, dann können wir wirklich auch Frucht bringen für den Herrn. Und das ist letztlich das Ziel, dass der Herr Jesus uns mit seiner Fülle erfüllen will, damit wir wirklich auch für ihn Frucht bringen und ihm dienen und zu seiner Ehre ein Leben führen. Im Sieg, in der Gnade, in der Segensfülle. Vielleicht lesen wir auch noch einmal aus dem Epheserbrief dieses Wachstumsziel. Da gibt es zwei Stellen, die eben ziemlich verwandt sind mit dem, was wir hier jetzt betrachtet haben. Das eine ist Epheser 3. Da heißt es, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, Vers 14, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Da haben wir wieder diesen Punkt. Ja? Der Apostel Paulus sieht, dass es Gottes Wille ist, dass wir miteinander auch immer mehr den Herrn Jesus erkennen, die Ratschlüsse der Gnade erkennen, dass wir mit geistlicher Kraft gestärkt werden, damit wir diese Fülle Gottes immer mehr erfahren können. Das ist natürlich nicht die Fülle, die Gott selbst hat, sondern das ist die Fülle, die Gott uns zugedacht hat, die Gott uns geben will. Die Fülle Gottes in diesem Sinn können wir niemals erfassen. Aber die Fülle, die Gott uns geben will, die sollen wir immer mehr, zu der sollen wir hinwachsen. Und das sollen wir mehr und mehr als Ziel unseres Lebens haben, dass der Herr uns immer größer wird. Wir werden erinnert dann eben auch an Johannes den Täufer, der das gesagt hat, ich habe es glaube schon mal erwähnt, er muss wachsen, immer größer werden in meinem Leben. Ich aber muss abnehmen, ich muss immer geringer werden. Und das ist genau dieses göttliche Wachstum. Und das finden wir eben auch in Epheser 4, Vers 13 und 15. Das möchte ich vielleicht auch noch mit uns lesen. Wir sehen, dass das ein Wachstumsprozess ist, bei dem wir auch einander brauchen, bei dem wir die Gabe der Lehre brauchen, die Hirtengabe, in dem wir das Wort Gottes brauchen. Und da heißt es, Vers 13, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Vollerkenntnis, der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Oder eigentlich kann man eben auch sagen, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle des Christus. Also wir sollen immer mehr hineinwachsen in diese Fülle. Sie soll uns immer mehr real und groß werden, bis wir praktisch darin ausgereift sind. Bis wir wirklich in dieser Fülle leben können. Und das ist dieses geistliche Reif- und Erwachsenwerden, das eben auch in Kolosser 1, Vers 28 angesprochen ist. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Ja, lasst uns das wirklich als Ziel setzen, dass wir dieses Verlangen haben, zu Christus hinzuwachsen, dass wir dafür bereit sind, freiwillig Dinge aufzugeben, von denen wir im Licht Gottes sagen müssen, die hindern mich eigentlich nur. Die sind Beraubung. Der Teufel verkauft sie mir als Bereicherung. Du brauchst doch noch dieses oder jenes. Und in Wirklichkeit sind sie Beraubung. Und das gilt auch für diese ganzen Christus-Plus-Angebote, die wir heute so oft haben. Und es erinnert uns an dieses, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch Philosophie und leeren Betrug. Ja? Heute sagt man, Christus allein genügt nicht. Du brauchst Psychologie und Psychotherapie. Das ist eine große Verführung. Die Psychotherapie ist etwas, das humanistisch ist, das den Menschen genau in seiner Fleischlichkeit, in seiner Wiedergöttlichkeit bestärkt und was dazu führt, dass der Mensch von Christus und der Fülle weggeführt wird. Genauso Christus und die Geistestaufe, die pfingstlerische Verführung, Christus und mystische Erlebnisse. Diese ganzen Dinge bringen uns nicht mehr, sondern sie berauben uns. Und da gibt es leider in der heutigen Zeit viele, viele Dinge. Zum Beispiel werden heute im Evangelikalismus Bücher verkauft, wo bei einer Sarah Young, wo angeblich Jesus in Ich-Form ihr erschienen ist und Botschaften weitergegeben hat. Und diese Botschaften sind so süß und so verführerisch Und dieser falsche Christus erweckt den Eindruck, als würde er den Leser geradezu anbeten und verehren und über alles toll finden. Und es kitzelt das Ego. Aber wir verlieren dadurch den wahren Christus. Ja? Durch spiritistische Botschaften in der Ich-Form, da müsste jeder Gläubige eigentlich aufwachen und sagen, das gibt's doch nicht, ja? Christus redet zu uns in seinem Wort und nicht in irgendwelchen Ich-Botschaften, wo er in einer falschen Vision erschienen ist. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, werde mal ganz still und höre mal, was in deinem Herzen alles an Gedanken aufkommt. Darin hörst du Christus. Und ihr Lieben, es gibt kein sichereres Rezept, um verführt zu werden und in Dämonie hineinzukommen, als dass man sich völlig passiv verhält und in sich selbst reinhorcht. Ja? Und dann gibt es andere, die sagen, ja, bitte doch einfach Gott, dass er dich Christus in Träumen und Visionen erscheinen lässt, dann hast du eine tollere Beziehung zu ihm. Ist ja das auch Betrug? Die Bibel sagt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Den echten Herrn Jesus sehen wir nicht in Visionen. Den echten Herrn Jesus sehen wir in der Heiligen Schrift, wo er geoffenbart ist. Und dann können wir im Geist erkennen, diese Herrlichkeit des Herrn, diese Fülle. Und alles, was da so Christus plus ist, macht uns arm und beraubt uns und lenkt uns ab von diesem herrlichen Herrn. Lasst uns da wirklich auch bitten, Herr Jesus, mach mich im rechten Sinn einfältig. Dass ich nichts anderes will, als dich zu erkennen, dich zu lieben und dich auch offenbar zu machen in der Welt durch ein Leben in der Abhängigkeit von dir. Und wir werden, denke ich, alle erleben, was der Apostel Paulus auch erlebt hat, dass nämlich er immer mehr in diese Fülle des Herrn hineingewachsen ist. Dass er bereit war, auch zu leiden, die größten Schwierigkeiten und Lasten mit Freuden zu tragen, weil er wusste, in Christus habe ich alles. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Christus, so bekennt er es im Philipperbrief. Ja? In ihm habe ich alles, was ich brauche. Alle meine Quellen sind in dir. Wenn wir diese Einseitigkeit, diese Radikalität der Ausrichtung auf den Herrn mehr verwirklichen, dann werden wir auch erfahren, was der Apostel Johannes bezeugt hat. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Möge der Herr uns dazu ermutigen. Amen.